Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei.
Bevor wir anfangen, ein kleiner Disclaimer. In der heutigen Folge geht es um Depressionen und Suizide. Wenn ihr euch momentan nicht stark genug fühlt, mit diesen Themen umzugehen, könnt ihr gerne auch beim nächsten Mal wieder reinhören oder hört die Folge mit einer Person, bei der ihr euch wohlfühlt.
Im Oktober 2024 klingelt bei der Polizei Trier das Telefon. Am Apparat ein Mann, der behauptet, seine Frau auf ihren eigenen Wunsch hin umgebracht zu haben. Im Zuhause des 48-Jährigen finden die Beamten tatsächlich eine Leiche, die seit Wochen in einer Regentonne aufbewahrt wurde.
Totschlag, Mord oder Tötung auf Verlangen? Diese Frage hat das Landgericht Trier nun vor kurzem beantwortet. Was hinter dem ungewöhnlichen Fall steckt und warum der Prozess auch für das Gericht etwas ganz Besonderes war, darüber sprechen wir mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hi.
Hallo, ich grüße euch.
Rolf, erinnerst du dich noch dran, was dir durch den Kopf ging, als du zum ersten Mal von dem Fall gehört hast?
Ja, es ist ja schon ein ungewöhnlicher Fall und ich war auch ziemlich überrascht, als ich die Mitteilung der Polizei damals gelesen habe. Bei Tötung auf Verlangen, da würde man ja zunächst mal an aktive Sterbehilfe denken, aber das war ja im konkreten Fall ein bisschen anders gelagert. Und zwar ist der damals 48-jährige Mann, als er zur Polizei ging, erst 2 Monate nach der Tat eben zur Polizei gegangen und hat den Vorfall gemeldet. Nicht unmittelbar danach, sondern ja, einen ganzen Zeitraum später.
Du hast es gerade geschildert. Der Angeklagte hat sich ja bei der Polizei gemeldet und auch von Anfang an gestanden. Was hat der Mann da erzählt?
Der ist also zur Polizei gegangen und hat berichtet, dass er etwa 2 Monate zuvor seine 52 Jahre alte Ehefrau auf ihr Verlangen hin umgebracht hat und der Leichnam sich nun in einer Regentonne in der Wohnung befindet, in der gemeinsamen Wohnung. Ich kann mir vorstellen, dass die Beamten da zunächst ein bisschen unglaubwürdig geschaut haben. Sie sind dann jedenfalls hin zu dieser Wohnung, die im Trierer Stadtteil Nord liegt, haben nachgeschaut und was soll ich sagen, ja, die haben tatsächlich den Leichnam der Frau entdeckt und zwar genauso, wie der Mann es zuvor geschildert hatte.
Jetzt sind 2 Monate ja für eine Leiche eine lange Zeit. Was hat der Mann denn in der Zeit mit der Frau gemacht? Also was hat die Beamten da erwartet, als sie in der Wohnung ankamen?
Ja, das Ganze war ja schon ein wenig kurios, muss man sagen. Der Leichnam der Frau war, wie er ja auch gesagt hatte, tatsächlich in einer Regentonne. Die hatte der Angeklagte zuvor bei Amazon zum Preis von 62 Euro bestellt. Das hat er dann später im Gerichtsverfahren ausgesagt. Die Tonne stand in einem Abstellzimmer der gemeinsamen Wohnung. Und vor der Eingangstür zu diesem Zimmer hing eine riesige Deutschlandfahne, die das Ganze so ein bisschen verdeckt hat. Der Türrahmen und das Türschloss waren mit Panzertape abgeklebt, sodass keine Gerüche nach außen dringen konnten. Das haben Beamte dann später im Prozess auch geschildert. Es kam zwischendrin wohl mal ein Freund des Mannes zu Besuch, der sich gewundert hat darüber, dass das Ganze dann abgeklebt war. Der hat das gesehen und dem hat der Mann dann erzählt, die Wohnung sei voller Schimmel und damit diese Schimmelspuren nicht in die Wohnung dringen sollten, habe er das Ganze abgeklebt. Zurück vielleicht zu den Polizisten, die sich das Ganze dann angeschaut haben. Die haben geschildert, dass sie dieses Regenfass, das stand mitten im Raum, der Deckel war fest verschlossen und war von außen ebenfalls mit einer Folie abgeklebt. Trotzdem sei der Leichengeruch ziemlich massiv gewesen, hat einer der Beamten in dem Prozess dann geschildert. Auf der Regentonne stand ein eingeschaltetes, batteriebetriebenes Grablicht. Und der Angeklagte hat sogar gesagt, dass er noch ein Holzkreuz auf dieses Fass gelegt habe. Das wurde allerdings von den Polizisten nicht gefunden. Also das ließ sich im Nachhinein nicht bewahrheiten. Und in der Tonne, wie gesagt, war der Leichnam der Frau. Die Tonne war übrigens leer, die war also nicht mit Regenwasser oder mit Wasser gefüllt.
Das ist ja eine ganz schön merkwürdige Situation. Was weiß man denn über das Paar?
Ja, zunächst gab es da auch nur wenige Informationen. Der leitende Staatsanwalt, dem ich damals gesprochen hatte, der sagte mir, dass der Mann seit vielen Jahren in Trier lebt und zuletzt arbeitslos war. Er war bis dahin auch strafrechtlich nicht weiter in Erscheinung getreten. Eine kleine Sache, wie sich später herausstellte, mal Beleidigung. Deswegen ist gegen ihn ermittelt worden. Also nichts wirklich Schlimmes. Im Prozess selbst kamen dann ein paar Details mehr über das Paar ans Licht. Die hatten sich also 2005 kennengelernt, zogen 4 Jahre später zusammen und die Lebensgeschichten klingen ähnlich dramatisch, muss man sagen. Es ging also um, da war von Depressionen die Rede, von Alkohol, von Drogen und von Selbstmordversuchen. Und ihr größter Wunsch sei es später gewesen, dass sie gemeinsam aus dem Leben scheiden. Das hatte jedenfalls einer der Ermittler später gesagt, der den Beschuldigten unmittelbar, nachdem der sich gemeldet hatte, dann vernommen hat.
Im Verfahren wurde dann ja auch deutlich, dass die Frau psychisch krank war. Wie genau hat sich das geäußert?
Ja, ich habe es ja eben schon ein bisschen angedeutet, Depressionen und so weiter. Wie der Ehemann selbst und auch Angehörige das geschildert hatten, auch Bekannte, war die Frau schon lange psychisch krank. Sie litt unter Angststörungen, war deshalb auch mehrfach in stationärer Behandlung gewesen. Zum Schluss, also vor dieser Tat, hat sie die Wohnung kaum noch verlassen, war sichtlich abgemagert, verbrachte die meiste Zeit dösend auf dem Sofa. Sie hatte auch in der Vergangenheit, ich habe es eben bereits angesprochen, schon mehrfach Suizidgedanken geäußert und auch mindestens 2, 3 Selbsttötungsversuche schon hinter sich. Ganz interessant vielleicht an dieser Stelle ist, bei der Obduktion der Frau wurden später Rückstände eines Antidepressivums gefunden, eines ganz starken Medikaments, eines Beruhigungsmedikaments. Und einer der Gerichtsmediziner sagte, dass die Konzentration allein schon ausgereicht hätte, womöglich um die Frau zu töten.
Gab es denn schon länger Pläne der beiden, sich umzubringen?
Es gab diese Pläne, das ist auch in der Verhandlung thematisiert worden. Das Ehepaar wollte gemeinsam aus dem Leben scheiden. Warum es letztendlich dazu nicht kam, warum letztendlich nur die Frau aus dem Leben geschieden ist, das wurde im Prozess selbst nicht deutlich. Aber die Pläne gab es, das wurde auch nicht angezweifelt in dem Verfahren.
Gab es denn irgendwie einen Abschiedsbrief? Also der Mann hat das Ganze natürlich geschildert, aber hatte man irgendwelche Hinweise darauf, dass die Frau tatsächlich sich umbringen wollte?
Ja, inwiefern es diesen Brief gab, ist nicht ganz klar. Also sie hatte sich auf jeden Fall ihren Schwestern gegenüber geäußert und da hat sie auch diese Suizidgedanken bereits geäußert. Die beiden Schwestern der Getöteten haben übrigens ausdrücklich Partei für den Angeklagten ergriffen. Der habe sich rührend um die Schwester gekümmert. Er sitze zu Unrecht im Gefängnis. Und der Geschwisterrat habe den Beschluss gefasst, man sei dem Schwager nicht böse. Das war eine ganz kuriose Situation. Ich kann mich relativ genau daran erinnern. Beide hatten dies in einem Schreiben an das Gericht geäußert, haben gesagt, sie wollten auf keinen Fall im Prozess selbst aussagen. Das Gericht hat sie aber dennoch geladen und die kamen auch beide und haben dann auch beide ausgesagt zugunsten, wie gesagt, ihres Schwagers. Und nach der Aussage haben sie dann die vorsitzende Richterin gefragt, als der Prozesstag zu Ende war, ob sie mit ihrem Schwager reden dürften und ob sie ihn umarmen dürften. Das haben sie dann auch gemacht. Das war also eine ganz rührende Szene, die sich da im Gerichtssaal abgespielt hat, dass die beiden Schwestern der Getöteten ihren Schwager, der ja die Schwester getötet hat, auf ihren Wunsch hin umarmt haben. Das hat, glaube ich, niemanden im Gerichtssaal kalt gelassen.
Der Mann saß ja in Untersuchungshaft, seitdem er die Tat bei der Polizei angezeigt hatte. Welche Fragen standen denn bei dem Prozess im Fokus?
Ja, er saß, als der Prozess begann, ein halbes Jahr etwa in Untersuchungshaft. Und es ging um die Frage, handelt es sich bei der Tat um Tötung auf Verlangen? Dafür droht ja eine Höchststrafe von 5 Jahren. Oder handelt es sich eben um Totschlag, wie das die Staatsanwaltschaft angeklagt hatte? Dafür drohte dem Angeklagten eine Bestrafung von bis zu 15 Jahren, also dem Dreifachen. Das war also schon ein qualitativ dicker Unterschied, um es mal so zu sagen.
Ja, absolut. Das sind ja 10 Jahre. 10 Jahre Knast, ist ja lebensverändernd. Wie wirkte der Mann denn auf dich?
Ich muss sagen, er hat auf mich einen eher bemitleidenswerten Eindruck gemacht. Wenn man ihm so zugehört hat, allzu viel hat er nicht gesagt. Er hat dann auch eine vorbereitete Erklärung verlesen, beziehungsweise seine Anwältin. Aber man konnte das Elend in der Beziehung der beiden nachvollziehen. Er hat dann zu Beginn der Verhandlung eine vorbereitete Erklärung verlesen, in der er erklärt hat, wie er seine Frau getötet hat, und zwar mit einem Stich in die Herzgegend. Die 52-Jährige, die sei zuvor noch selbst in diese Tonne geklettert, er hat ihr wohl geholfen, hineinzusteigen. So ganz konnte er sich da nicht mehr dran erinnern. Er hat gesagt, ich kann mich noch dran erinnern, dass ich dann eben das Messer herausgezogen habe. Er hat es der Frau wohl in die Brust gestochen. Und dann habe sich die Frau die schwer verletzte Frau im Schneidersitz in die Tonne gehockt. Dann habe man noch einen Whisky zusammengetrunken und ihr Lieblingslied gehört. Und dann sei die Frau ja so weggedämmert, wie er das geschildert hat. Das war also recht dramatisch, wie er das geschildert hat.
Wie gingen denn die Richter und Anwälte bei der Gerichtsverhandlung damit um? Sowas kann die ja auch nicht kalt lassen, oder? Was hast du da gesehen?
Mein Eindruck war in dem Prozess, der, glaube ich, 4 Tage insgesamt gedauert hat, dass sich eigentlich alle Prozessbeteiligten ungewohnt einig waren, dass da auf der Anklagebank eben nicht dieser kaltblütige oder ein Verbrecher sitzt, dieser Gewaltverbrecher sitzt, sondern jemand, der, ja, sagen wir mal, durch unglückliche Umstände in diese Situation gekommen ist. Symptomatisch dafür ist vielleicht die Aussage der vorsitzenden Richterin später in der Urteilsbegründung, ich zitiere mal wörtlich, sie handelt nicht, um ihr zu schaden, hat die vorsitzende Richterin gesagt an die Adresse des Angeklagten, sondern wollten das Leid ihrer Ehefrau lindern. Also da sieht man, dass selbst das Gericht, wenn man es so sagen kann, etwas Mitleid mit dem Angeklagten hatte.
Und wie wurde am Ende entschieden? Wie lautete das Urteil?
Ja, der Angeklagte ist nach, ich habe es eben gesagt, 4 Verhandlungstagen verurteilt worden. Und zwar nicht wegen Tötung auf Verlangen, sondern tatsächlich wegen Totschlags, wie von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Allerdings in einem minderschweren Fall. Minderschweren Fall heißt, es wurde also nicht oben an der möglichen Bestrafung von bis zu 15 Jahren sich orientiert, sondern am unteren Strafmaß. Und das waren im konkreten Fall eben 3 Jahre. Er ist also mit einer 3-jährigen Gefängnisstrafe davongekommen. Eine Verurteilung wegen Tötung auf Verlangen war nach Ansicht des Gerichts schon allein deswegen nicht möglich, weil das Opfer eben psychisch krank war. Und jemand, der unter schweren Depressionen leidet, der kann nicht frei verantwortlich sein und einen Todeswunsch äußern. So wurde das sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von dem Gericht später begründet.
Gab es denn nicht auch Zweifel an der Aussage des Angeklagten?
Ja, ich nenn mal ein Beispiel, vielleicht symptomatisch. Und zwar hatte er ja in seiner vorbereiteten Erklärung gesagt, dass die Frau von sich aus in diese Regentonne gestiegen sei. Das hat das Gericht bzw. das haben die Ermittler überprüft. Und zwar haben sie mehrere Personen, die in etwa das gleiche Gewicht und die gleiche Größe wie die Frau hatten, versuchen lassen, in diese Regentonne zu steigen. Und das ist denen also nicht gelungen, beziehungsweise nur unter großen Anstrengungen gelungen, beziehungsweise wenn jemand geholfen hat, gelungen. Also es konnte so nicht sein, wie der Angeklagte geschildert hat. Und er räumte dann noch ein, ja, vielleicht habe ich ihr geholfen. Ich kann mich an die Details einfach nicht mehr erinnern. Man muss dazu sagen, er hatte ja auch vorher schon ein bisschen was getrunken an diesem Tag, als das mit der Frau geschehen ist. Und von daher war sein Bewusstsein vielleicht auch ein bisschen eingetrübter.
In dem Fall ging es ja jetzt auch um den Begriff Tötung auf Verlangen. Wie ist das denn eigentlich in Deutschland? Es gibt ja den Begriff Sterbehilfe und viele fragen sich jetzt sicherlich, okay, es ist doch in Teilen erlaubt, oder? Wie ist das denn? Wie ist die gesetzliche Regelung bei uns?
Also was tatsächlich komplett verboten ist, ist sich aktiv an der Sterbehilfe zu beteiligen. Also wenn ich beispielsweise Medikamente kaufe und derjenige die selber einnimmt, um sich umzubringen, dann ist das legal, das ist straffrei. Wenn man demjenigen aber die Medikamente spritzt oder verabreicht, dann ist es auf jeden Fall strafbar.
2020 gab es da ja nämlich einen großen Umbruch und zwar hat das Bundesverfassungsgericht in einem wegweisenden Urteil das bisherige Verbot der Sterbehilfe gekippt und begründet damit, dass jeder das Recht auf ein würdevolles und selbstbestimmtes Sterben haben soll. Danach sollte es eigentlich ein Gesetz geben, das das regelt, aber 2023 hat das nicht geklappt und seitdem gibt es eben genau eine Grauzone, in der nämlich der assistierte Suizid möglich ist, aber genau in einer Grauzone schwimmt.
Ja, die Gerichte müssen natürlich trotzdem über Fälle entscheiden und da gab es zum Beispiel 2022 einen Präzedenzfall vom Bundesgerichtshof. Damals wurde eine Frau wegen Tötung auf Verlangen angeklagt, weil sie ihrem Mann geholfen hat, sich umzubringen. Der Mann war schwer krank, er litt an einer Lendenwirbelfraktur und einem Bandscheibenvorfall, war seit Jahren bettlägerig und litt auch unter psychischen Erkrankungen. Er äußerte seit langem den Wunsch, sterben zu wollen und suchte sich auch Hilfe bei einem Sterbehilfeverein. Der Verein konnte aber damals durch das geltende Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe nicht helfen. Der Mann schrieb also stattdessen einen Abschiedsbrief, in dem er erklärte, dass er seiner Frau verboten habe, einen Arzt zu rufen und nahm dann sämtliche Medikamente, die sie im Haus hatten. Alle auf einmal. Bis auf eben sein Insulin. Das musste ihm seine Frau spritzen, die auch Krankenschwester war. Seine Frau half ihm dabei auch tatsächlich und hat ihm auf seinen Wunsch hin sämtliche Ampullen gleichzeitig verabreicht, um ganz sicher zu gehen, dass er auch stirbt, weil er auch immer wieder betont habe, nicht als Zombie überleben zu wollen. Und obwohl der Mann auch ohne die Insulinspritzen am Ende nicht überlebt hätte, hat man später festgestellt, wurde die Frau vom Landgericht Stendal wegen Tötung auf Verlangen verurteilt, weil sie aktiv eben dazu beigetragen hat. Bis zu diesem Fall ging es immer rechtlich darum, wer die lebensbeendende Handlung ausführt. Auch wenn sich der Sterbende wissentlich und in vollem Bewusstsein in die Hände des anderen gibt und geduldig auf seinen Tod wartet, blieb es trotzdem eine Tötung und keine Beihilfe zum Selbstmord.
Der Bundesgerichtshof hat das aber anders gesehen, oder?
Ja, genau. Bis zu diesem Fall ging es rechtlich immer nur darum, wer die lebensbeendende Handlung ausführt. Der Bundesgerichtshof hat dann aber damals dieses Urteil aufgehoben. Seitdem gilt nicht mehr die bloße Einordnung in aktiv oder passiv, sondern wer in Kontrolle der Situation ist. Weil die Frau zu jeder Zeit nur den Wünschen ihres Mannes folgte und der Mann sich zu jeder Zeit auch wieder hätte umentscheiden können, das ist ein ganz wichtiger Punkt, er hätte zu jeder Zeit Gegenmaßnahmen einleiten können, seine Frau war ja sogar Krankenschwester, entschied das Gericht, dass es doch Beihilfe war und keine Tötung. Die Frau wurde also nicht bestraft, die Beihilfe ist damit straffrei und seitdem gilt das auch als Präzedenzfall für solche Entscheidungen. Aber man merkt schon, das Ganze ist relativ kompliziert, es sind sehr viele Begriffe, die ähnlich klingen, aber ja trotzdem andere Bedeutungen haben. Zum Beispiel passive und indirekte Sterbehilfe sind auch nochmal zwei verschiedene Sachen.
Genau, die sind nämlich nach wie vor erlaubt. Im Gegensatz zur aktiven Sterbehilfe ist es bei der passiven Sterbehilfe so, dass da auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird. Zum Beispiel, dass eine künstliche Ernährung nicht weitergeführt wird. Bei der indirekten Sterbehilfe ist es so, dass da zum Beispiel Schmerzmittel, die eine lebensverkürzende Wirkung haben können, mit dem Wissen gegeben werden, dass dadurch jemand früher stirbt. Das ist dann der Unterschied.
Die Richterin hat ja trotz all der Einsicht für die Tat des Mannes aber auch einen wichtigen Punkt angebracht, nämlich dass jemand, der unter schweren Depressionen leidet, nicht frei verantwortlich einen Todeswunsch äußern kann und darüber entscheiden kann. Der Mann habe seiner Frau Leid ersparen wollen, aber den falschen Weg gewählt, sagte die Richterin. Mit einer Behandlung hätte die Frau noch eine andere Lebensperspektive haben können. Wie ist das denn generell geregelt?
Ja, es gibt Leitlinien für Ärztinnen und Ärzte und darin ist geschildert, wenn die Ärzte sich dafür entscheiden, eben jemanden zu begleiten, dass die Entscheidung des Patienten erstmal abgeklärt werden muss. Das heißt, verschiedene Gespräche werden geführt und geschaut, okay, warum gibt es denn eigentlich diesen Wunsch? Und ganz wichtig dabei ist die Freiverantwortlichkeit des Menschen. Also wenn der jetzt zum Beispiel sagt, ich denke, ich bin eine Last für Angehörige, dann ist da natürlich ein Zweifel richtig angebracht. Darunter zählt aber auch, wenn jemand einen Sterbewunsch hat, der zum Beispiel ausschließlich auf Symptomen bei einer depressiven Störung sind. Ja, das ist natürlich eine Einzelfallentscheidung und richtig kompliziert.
Heißt, wenn die Entscheidung aus der Depression selbst kommt und jetzt nicht, weil man andere Schmerzen hat oder andere Krankheiten, dann wird das oft in Frage gestellt.
Richtig, dann muss der Arzt eben schauen, gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Beschwerden des Patienten zu lindern oder ganz zu heilen, wenn möglich natürlich.
Wer sich in einer vermeintlich ausweglosen Situation befindet, sollte auch in jedem Fall sich Hilfe holen oder sich von Familie oder Freunden dabei helfen lassen, professionelle Hilfe zu finden. In Trier gibt es dafür auch zahlreiche Anlaufstellen, wie das Krisentelefon Trier, die Telefonseelsorge oder das Hilfsangebot Rettungsring. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.
Rolf, dir vielen Dank für die Einblicke in diesen besonderen Fall.
Gerne.
Ja, und mehr zu dem Fall und anderen Verbrechen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Schreibt uns auch gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.